Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Und es fühlt sich so an, der Raum ist voller als am Anfang der Corona-Krise. Wahrscheinlich fragt sich der eine oder andere, was hat das mit auf sich mit dem Kreuz in der Mitte? Wir haben gestern unser ersten Corona-Abendmahl-Gottesdienst gefeiert hier unter strengen Auflagen, aber wie ihr schon seht, mit einer tollen Dekoration, 30 Geschwister. Das Brot wurde abgepackt in kleine Tütchen und jeder hat seine eigene Portion bekommen mit einer liebevoll gestalteten Karte, wo jeder persönlich angesprochen wurde. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Und ich merke, die Corona-Zeit macht uns kreativ, erfinderisch. Und das, was wir in dem ersten Teil des Gottesdienstes erlebt haben, ist mehr oder weniger das, was mich geprägt hat als Kind in meiner Heimat in Bulgarien. Ich komme auch aus Bulgarien. Diese Erfahrungen, die Erwachsenen erzählt haben. Wenn ihr mich heute fragen würdet, kann ich mich an eine Predigt erinnern, aus meiner Zeit, als ich 8, 9, 12, 15 oder 17 war. Ich kann mich an keine erinnern. Aber ich kann mich an die Stimmung im Gottesdienst erinnern. Ich kann mich an Geschichten erinnern. Ich kann mich an Bilder erinnern. Und das ist das Stichwort, mit dem ich heute die Predigt anfangen möchte. Wir denken alle in Bilder und heute möchte ich mit euch über Bilder sprechen. Und ich möchte mit euch einen Test machen. Es tut nicht weh. Mach bitte die Augen zu. Und ich werde ein Wort sagen und das ist das Wort Neid. Und dann nach einer Weile sage ich ein zweites Wort. Gnade. Und dann sage ich noch ein drittes Wort. Schuld. Und dann noch ein viertes Wort. Vergebung. Jetzt macht ihr die Augen auf. War ein bisschen zu schnell. Und ich möchte fragen, wer von euch bei diesen vier Begriffen an eine Definition à la Duden-Wörterbuch gedacht hat. Als ihr das Wort Gnade oder Liebe oder Neid gehört habt. Wer hatte vor sich so ein langer Satz, gut ausformuliert, aus dem Duden? Wer von euch hatte eine gewisse Situation, eine Erinnerung, ein Bild im Kopf? Wie ist es mit den anderen? Was ist in eurem Kopf passiert? Ja? Zu abstrakt, genau. Aber wie gehen wir dann mit abstrakten Begriffen um? Genau, wir versuchen sie runterzubrechen auf Erfahrungen, auf Momente, mit denen wir etwas damit verknüpfen und verbinden. Jetzt werde ich euch ein paar Beispiele geben, bevor wir in unser Predigttext einsteigen. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war sicherlich die Sprache die größte Barriere und eine Fremdsprache zu erlernen, ist nicht nur eine Frage der Grammatik. Die deutsche Sprache hat eine relativ komplexe Grammatik, aber die ist nicht komplexer als die Grammatik der russischen Sprache. Weil Deutsch hat 4 Fälle, Russisch hat 6 Fälle. Von daher ist es nicht nur eine Frage der Grammatik, das ist eine Frage der Bilder. Es ist eine Frage der Logik, es ist eine Frage der Ausdrucksweise und jede Sprache hat ihre eigene Logik. Für mich war es ganz, ganz spannend, als ich hier das Wort Glückspilz gehört habe. Ich konnte mit so einem Wort nichts anfangen. Ich weiß, was Glück bedeutet und das Wort Pilz ist mir auch klar, was das bedeutet. Aber diese Kombination Glückspilz war für mich neu. Und ich habe mir die Frage gestellt, was verstehen die Deutschen unter Glück in Bezug auf einen Pilz? Hat für mich wenig Sinn gemacht, muss ich euch ehrlich sagen. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt und im Vor des Gefechts, des Gesprächs, möchte ich sagen, genau, da war der Glückspilz, als ich sie kennengelernt habe, da hast du recht, aha, richtig. Dann habe ich versucht, mal bestimmte Bilder aus meiner Sprache in die deutsche Sprache zu übersetzen, zum Beispiel, wenn jemand sehr trotzig ist, sagen wir auf Bulgarisch, er ist so trotzig wie ein Esel auf einer Holzbrücke. Und da würdet ihr euch mal die Frage stellen, was hat Trotzköpfigkeit mit Esel und vor allem auf einer Holzbrücke, warum nicht eine Betonbrücke oder auf der Straße oder wie auch immer. Und da merkt ihr, dass Bilder, eine Metapher, unterschiedliche Bedeutungen haben können, je nachdem in welchem Kontext sie verwendet werden. Und in manchen Sprachen haben sie gewisse Bilder so stark eingebürgert, dass es für die Menschen ganz normal ist, sie zu verwenden. Und heute Morgen möchte ich über einen Text sprechen. Der Text kam in der Lektion vor für diese Woche. Eigentlich wurde der Text nicht so direkt angesprochen, sondern die Frage war gegenwärtige Wahrheit, Offenbarung 14, die Verse 6 bis 20. Nur dieses Kapitel 14, was für uns als Seventh-day-Adventisten so wichtig ist, die Drei-Engels-Botschaft, dieses Kapitel hat eine Einleitung, ein Einleitungstextabschnitt. Und dieser Einleitungstextabschnitt ist für mich sehr, sehr wichtig. Und bevor wir uns über die Theologie, wie Manfred hier gesagt hat, oder über die Inhalte unterhalten, ist es wahrscheinlich an der Zeit, dass wir uns die Frage stellen, welche Bilder kommen überhaupt in der Bibel vor. Und wir stellen fest, dass die Bibel voller Bilder ist. Vor allem, wenn die Bibel gewisse Themen anspricht, die komplex sind, wie zum Beispiel das Thema Sünde oder Sündenfall, arbeitet sie ausschließlich nur mit Bildern. Und nächstes Mal mache ich das. Ich bringe jedem von euch ein Blatt Papier und einen Stift und da lese ich einen Text aus dem Buch Offenbarung und ich werde euch bitten, während des Lesens das aufs Papier zu malen, was bei euch an Bilder hängen geblieben ist. Diese Übung machen wir auf jeden Fall. Und da bin ich gespannt, was für Bilder jeder von uns da zeichnen wird, unabhängig davon, ob man gut oder schlecht zeichnet. Es steht in Offenbarung Kapitel 14, die Verse 1 bis 5 folgendes. Und ich möchte heute über das Lamm sprechen, über das Lamm und seine Nachfolger. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Und diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist in eurem Kopf hängen geblieben, nachdem wir den Text so relativ schnell vorgelesen haben, bin ich mir sicher, dass unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Eindrücke bei dem einen oder anderen da sind. Und die müssen erstmal verknüpft werden mit dem, was wir wissen. Das heißt, unser Kopf arbeitet jetzt auf Hochtouren. Und das, was wir oft in der Vergangenheit gemacht haben, ist, wir nehmen ein Bild und sind ziemlich schnell bei der Auslegung. Ja, das bedeutet das, das bedeutet jenes. Wir können die Spannung der Sprache, der Bilder schlecht aushalten. Und das ist etwas, was uns oft im Weg steht, wenn wir vor allem mit Texten arbeiten, die voller Bilder sind. Ich kann heute nicht über alles, was in diesem Textabschnitt steht, sprechen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Bilder richtig verstehe. Ganz ehrlich. Und mein Ziel ist es nicht, alle Bilder zu erklären und sie auszulegen, sondern mein Ziel ist es, uns erstmal in eine Sprache, in eine bildliche Sprache hineinzubegeben, bewusst hineinzubegeben, um zu verstehen, welche Tiefe diese Sprache hat. Wir haben gelernt, nicht nur in Mitteleuropa, mittlerweile ist das in der kompletten westlichen Welt so, abstrakt zu sprechen. Doro, genauso wie du gesagt hast. Nur wenn es um die wichtigsten Dinge im Leben geht, nämlich um die Liebe und um den Glauben, das sind so die zwei wichtigsten Themen dieser Welt, helfen uns abstrakte Formulierungen wenig. Stellt euch mal vor, jemand würde mich fragen, wie hast du Lena, deine Frau, kennengelernt? Und ich fange an zu erzählen, als ob ich ein Referat in Astrophysik halten sollte. Da würden die Leute sicherlich fragen, was ist hier los? Was passiert mit dem Jungen? Oder stellt euch vor, jemand fragt mich, wie war es, als du zweimal bei der Entbindung deiner Kinder mit dabei warst? Und ich versuche das so ganz sachlich und ganz nüchtern mal zu erzählen, was passiert da mit der Anästhesistin, mit der Hebamme. Versteht ihr, es gibt Momente im Leben, es gibt Situationen im Leben, die uns als Menschen ausmachen. Und die können wir nicht auf eine sachliche Ebene betrachten. Das können wir tun, sicherlich. Nur die Bibel zeigt uns deutlich, dass die wichtigsten Bereiche in unserem Leben, und hier geht es um Nachfolge, um Glaube, um Glaubensbeziehung, sie können nicht mit einem Dudensatz aus dem Duden-Wörterbuch beschrieben werden. Die Tiefe dieser Erfahrung, die diese Menschen hier machen, diese 144.000, ist viel, viel tiefer als das, was ein systematischer Theologe ausformulieren kann. Und da merkt ihr wahrscheinlich, der eine oder andere ist schon weiter und sagt, ja, aber die 144.000, das ist keine reale Zahl, sondern das ist eine symbolische Zahl. Wir sind schnell dabei, Dinge zu erklären. Als ich den Text neulich gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, welche Erfahrungen verknüpft Johannes mit dem, was er hier schreibt? Welche Bilder sind für ihn sehr wichtig? Und ich weiß nicht, ob ihr ein, zwei oder drei Bilder von Rembrandt vor Augen habt. Aber Rembrandt, ein berühmter holländischer Maler, ist bekannt dafür, dass er ein Meister des Schattenspiels war. Mit anderen Worten, Rembrandt könnte sehr gut mit dem Licht und mit der Dunkelheit spielen. Und seine Bilder sind dafür bekannt. Das heißt, um gewisse Bilder zu verstehen, brauchen wir Kontrast. Und das Buch Offenbarung schildert auf eine eindrucksvolle Art und Weise diese Kontraste. Sie redet über eine Frau, die sehr gekleidet ist wie die Sonne, und dann wird über die Hure Babylon geredet. Sie redet über einen schrecklichen Drachen, über das Tier, und dann spricht sie von dem Lamm. Sie redet über die Treuen und über die Untreuen. Das heißt, das ganze Buch Offenbarung ist ein Wechselspiel von Kontrastbildern. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ein Lamm auf dem Berg steht, es ist kein Esel auf der Holzbrücke, sondern ein Lamm auf dem Berg. Hat jemand von euch mal ein Lamm auf dem Berg gesehen? Ich war 3 oder 4 Mal in Israel, 4 Mal. Und die haben Berge, anders als unsere. Kann man nicht mit den Alpen vergleichen, die sind eher kahl. Und auf ihren Bergen kann man Wildziegen sehen. Eine Wildziege habe ich dort gesehen. Aber ich habe noch kein Lamm auf dem Berg gesehen. Und da lesen wir in Offenbarung Kapitel 12, die Verse 17 und 18, folgendes: Und der Drache wurde zornig und die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und er, der Drache, trat an den Strand des Meeres. Und weil ich oft am Schwarzen Meer in Bulgarien war, ich habe oft im übertragenen Sinne Drachen am Strand gesehen. So komische Typen. Die dachten, der ganze Strand gehört ihnen. Und da hat man ein Lamm auf dem Berg und ein Drache am Sand, am Strand des Meeres. Johannes ist dafür bekannt, dass er mit unterschiedlichen Bildern arbeitet. Den großen Teil seiner Bilder stammen aus der Bibel. Es gibt aber Bilder, die auch aus den Apokryphen, aus der jüdischen Apokalypse stammen. Es ist ein anderes Thema. Dieses Bild aber, über das ich gerade geredet habe, ist etwas, was alle kennen. Das ist meine Vermutung. Sogar die Kinder aus der Kindersabbatschule kennen dieses Bild aus Matthäus Kapitel 7, wo er ein Gleichnis erzählt hat. Übrigens, hier steht kein Berg im Originaltext, sondern Felsen. Das heißt, ein Lamm steht auf dem Felsen und der Drache steht auf dem Sand. Es gibt eine ganz interessante Geschichte, wieder ein Bild. Matthäus Kapitel 7, wo Jesus die Geschichte erzählt, 24 bis 27, von 2 Männern, die ein Haus gebaut haben. Und der eine hat das Haus auf dem Felsen gebaut. Und der andere hat ihn mit einem tollen Meerblick gebaut, super schön, super romantisch, leider aber auf dem Sand. Und wenn man das liest und wenn man die Bilder kennt, fängt man ansatzweise, ich rede nur über mich selbst, zu verstehen, was hier alles zum Ausdruck kommt. Hier geht es nicht um irgendwelche Beschreibungen von Tiere und Berge und Sand und Meer und sind keine Urlaubsbilder von den Malediven, sondern es geht hier um Glaubensinhalte. Es geht um Prioritäten. Es geht um Glaubensgrundsätze. Das Lamm und seine Nachfolger sind fest gegründet auf einem Felsen. Die anderen, die stehen stellvertretend für sie, der Drache, auf dem Sand. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was definiert mein Leben? Wo stehe ich persönlich? Und ich muss sagen, ich liebe das Meer. Und ich bin gern am Meer. Und dieses Jahr habe ich eine spannende Erfahrung in Italien am Meer gemacht. Wir sind mit den Kindern da gewesen und ich habe festgestellt, wie schwer es ist, im Sand mit 2 kleinen Kindern und mit Kinderwagen vorwärts zu kommen. Wahrscheinlich würde der eine oder andere sagen, wusstest du das nicht da davor? Ja, aus dem Duden schon. Aber dieses Jahr habe ich es praktisch erlebt. Wo stehe ich? Das heißt, Offenbarung 14 und später, wir können uns auch hier zu einem späteren Zeitpunkt auch über die Dreiengelsbotschaft unterhalten. Ich habe es als Anlass, weil wir über die gegenwärtige Wahrheit diese Woche studiert haben. Es geht um mehr als um eine Standortsbestimmung. Es geht um Prioritäten, es geht um das Fundament. Ich habe eine Vorauswahl an Bildern, damit ich nicht so lange rede, und da habt ihr die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Die 144.000 lassen wir erstmal beiseite. Wenn jemand extra Fragen hat dazu, kann ich später nach dem Gottesdienst was sagen. Im Kapitel 14, Vers 3 steht, und sie sangen ein neues Lied. Ich habe gedacht, meine Güte, sie sangen ein neues Lied. Ich wusste nicht, dass es im Himmel irgendwie so Charts gibt und es gibt alte Lieder, Evergreens und neue Lieder. Das war für mich irgendwie neu, neues Lied. Ich habe mir, wenn sie ein Lied singen, okay, aber warum ausgerechnet ein neues Lied? Ich muss euch gestehen, ich bin kein großer Fan, vor allem in den letzten Jahren, wahrscheinlich werde ich älter, nicht wahrscheinlich, sicherlich. Ich mag nicht unbedingt die neuen Lieder, nicht alle, manche sind gut, aber wenn ich an Lieder denke, denke ich eher an Dinge, die ich in meiner Zeit als 20, 25-Jähriger gehört habe. Die höre ich immer wieder und ich weiß, eines Tages meine zwei Söhne werden darüber lachen und Witze darüber reißen. Papa, du und deine Lieder, du und deine Musik. Sie singen ein neues Lied. Ich lese Kapitel 15, Vers 3, da wird das Lied ein bisschen beschrieben und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Da wird ein bisschen das Lied beschrieben. Psalm 98, 1 spricht von einem neuen Lied über die Wunder Gottes. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal in den Duden nachschauen. Das war ein Kommentar, nicht der Duden. Und der Theologe hat sich berufen auf andere Theologen, die sich wiederum auf andere Theologen berufen haben. So funktioniert diese Welt der Sachlichkeit auch in der Theologie. Und die haben behauptet, ist auch einleuchtend für mich, ein neues Lied. Wenn die Bibel von einem neuen Lied spricht, meint sie, dass ein Mensch die Wunder Gottes, die er in sein Leben getan hat, aufs Neue wahrgenommen hat. Versteht ihr? Ja? Mir wird bewusst, was Gott in meinem Leben getan hat. Oft wird es mir nicht sofort bewusst. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis es mir klar geworden ist, was Gott für mich getan hat. Und in dem Moment, wo dieses Aha-Erlebnis, übrigens in Bulgarien sagen wir auch Aha, Erlebnis, ja, in diesem Aha-Erlebnis, das beschreibt die Bibel wie ein neues Lied. Und da kommen wir jetzt zu dem Kontrastbild. Und das Kontrastbild hat mich erschüttert. Es steht im Kapitel 13, Offenbarung, die Verse 5 bis 6. Das heißt, das Lamm und die 144, sie singen ein neues Lied. Was machen die anderen? Und es wurde ihm, dem Drachen da, ein Maul gegeben, zu reden, große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Welches Verb kommt am häufigsten vor? Das heißt, die eine Gruppe singt, was mag die andere? Die lästert. Habt ihr Erfahrungen mit Lästern gemacht? Oder wurde über euch gelästert? Ja. brauchen wir das Thema nicht weiter vertiefen. Da merkt ihr wieder dieses Kontrastbild, Licht und Schatten. Die eine Gruppe singt, weil sie ein Aha-Erlebnis über Gott und über sein persönliches Leben, über ihr persönliches Leben gemacht haben. Und die andere Gruppe lästert. Wen lästert sie denn? Lästert Gott? Und an einer anderen Stelle in Offenbarung 12 sagte, und er verklagte seine Brüder. Das heißt, der Teufel, das ist so die Ureinstellung des Teufels, er lästert und verklagt. Er redet schlecht über seine Brüder. Er redet schlecht über andere Leute hinter ihrem Rücken. So ungefähr hat die Sünde begonnen. Mit Lästern. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet das? Es ist ein Lied der Befreiung. Ein Lied, wie gerecht und wahrhaftig die Wege Gottes sind. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn der erste Punkt mit dem Felsen und mit dem Sand meine Prioritäten im Leben oder mein Standort, im geistlichen Sinne eine Standortbestimmung für mich ist, zeigt der zweite Punkt mit dem Lästern oder mit Singen meine Haltung. Und ich behaupte mal hier an dieser Stelle, wir sind das, was unsere Haltung ist. Manche können sich eloquenter ausdrücken als andere, manche sind hübscher als andere, manche sind gebildeter als andere, aber das kennt ihr alle, es gibt hochgebildete Leute, die lästern und es gibt einfache Leute, die eine singende Haltung haben, eine positive Haltung. Das heißt, auch die äußeren Faktoren, die uns als Menschen beschreiben und auf die wir oft zurückgreifen, sind nicht so aussagekräftig. Dieser Punkt, muss ich sagen, als ich den Text gelesen habe, hat mich am tiefsten getroffen. Weil ich weiß, dass meine Haltung nicht die meiner Singende ist. Zu Hause vor allem. Und dann ein drittes, letztes Bild, was mich ein bisschen verwirrt hat und wütend gemacht hat. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Steht sogar manche Übersetzungen, die sind fehlerfrei, die sind sündlos. Solche Übersetzungen sind nicht korrekt, wenn man den Urtext kennt. Und da habe ich gesagt, meine Güte, jetzt das mit dem Felsen verstehe ich, mit der Haltung, aber wie schaffe ich das? Und das ist eine Frage, die viele Leute im christlichen Kontext sich stellen. Und ich muss sagen, wir als Adventgemeinde haben den Zug am Anfang verpasst. Wir haben den Sabbat begriffen, aber wir haben nicht begriffen, wer Jesus Christus für uns ist. Deswegen 1888 in Minneapolis stand unsere Gemeinde vor einer großen Zerreißprobe. Nicht, weil wir ein Problem mit dem Sabbat hatten, sondern weil wir nicht kapiert haben, welche Rolle Jesus Christus für uns spielt. Und jetzt breche ich hier eine Lanze für den Duden und für alle Hilfsmittel und so weiter und so fort, die sicherlich wichtig sind. Ich wollte verstehen, was untadelig bedeutet. Und das Wort ist Amomos. Auf Griechisch. Und Amomos bedeutet tatsächlich rein und untadelig. Und da war ich noch mehr verwirrt und enttäuscht. Aber, da kommt es, Amomos beschreibt als rein und untadelig ein makelloses Opfertier. Und erst dann ist mir, ich bin nicht der Erste, der es entdeckt hat, sondern es gab schlaue Leute, noch schlauere Leute als ich, vor mir, die das kapiert haben. Das Wort untadelig bezieht sich als Adjektiv, als Beschreibung auf das Lamm. Das Lamm ist untadelig. Das Lamm ist rein. Das Lamm ist makellos. Und weil das Lamm makellos und rein und untadelig ist, sind all diejenigen, die dem Lamm nachfolgen, genauso. Und da sind wir alle d'accord, oder? Da sind wir alle entspannt. Weil untadelig ist nicht eine Charaktereigenschaft, die ich mitbringe, die ich erarbeitet habe, sondern eine Charakterschaft, die mir verliehen wurde, die mir gegeben wurde. Warum? Weil ich zu den 144.000 gehöre? Nein. Weil zu einem exklusiven Club, wollte ich damit sagen? Nein. Ganz einfach, weil ich mich bewusst für die Nachfolge des Lammes entschieden habe. Was zeigt mir den Prolog oder die Einleitung zu der Drei-Engels-Botschaft? Wir sind überhaupt nicht dort angekommen, werden wir heute auch nicht drüber reden. Zeigt mir mindestens drei Dinge. Erstens, wenn ich das Lamm als mein Leiter, als mein Vorbild angenommen habe, stehe ich auf einem festen Fundament. Wenn ich das Lamm, das ist das zweite Bild, als mein Vorbild genommen habe und ich möchte diesem Lamm nachfolgen, auch wenn ich manchmal dazu verleitet bin zu lästern, weiß ich es, dass diese Haltung schädlich ist. Für mich in erster Linie und für mein Umfeld. Und dieses Lamm möchte, er freut sich, er möchte, er will, er freut sich, wenn ich singe und nicht, wenn ich am Lästern bin. Und drittens weiß ich es, dass ich mit diesem Lamm auf der sicheren Seite bin, eines Tages, wenn ich vor Gott stehe, weil das Lamm untadelig und rein ist. Und diese Charaktereigenschaften dürfen auch mein Leben beeinflussen, mein Leben abfärben, weil ich ihm bewusst nachfolgen möchte. Das war mein kurzer Exkurs heute zum Thema Bilder. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, gerne. Wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gelegenheit, die du uns schenkst, uns mit deinem Wort zu beschäftigen, im Austausch zu bleiben, miteinander zu wachsen und Fragen zu stellen. Ich danke dir für dein Wort, das voller Bilder ist, voller Wahrheit. Und ich danke dir, dass unabhängig davon, wie viel wir faktenmäßig von diesem Wort wissen, es gibt eine Ebene, eine Tiefe, die wir nur durch dich und durch die Wirkung deines Heiligen Geistes erreichen können. Segne jeden Einzelnen von uns. Danke für die Kinder und für die Jugendlichen, die heute da waren. Danke für jeden Einzelnen, der heute in die Gemeinde gekommen ist, und bitte segne die kommende Woche und lass uns nächsten Sabbat wieder zusammenfinden in der Mitte, wo dein Kreuz steht, deine Gegenwart und dein Wort. In deinem Namen. Amen.